Einen hübschen zusammen. Ich hoffe, Sie sind gesund und munter und begrüße Sie zur Ausgabe 13 des Podcasts aus der Bibliothekswissenschaft. Diese Nummer ist im Juni 2022 erschienen. Mein Name ist Carsten Schuld und ich mache diesen Podcast. Heute eine Ausgabe mit relativ viel Zahlen. Falls jemand das zu schnell geht mit den ganzen Werten, die ich aus den beiden vorgestellten Studien nennen werde, hier der Hinweis, dass zu jeder Nummer dieses Podcasts auf www.büro-für-bibliothekswissenschaft.de ein kurzer Blogpost veröffentlicht wird. In diesem Post finden sich immer Links und bibliografische Angaben zu den besprochenen Texten und auch zu denen, die sonst angesprochen werden. Wir beschäftigen uns hier im Podcast mit Bibliothekswissenschaft, deshalb gibt es selbstverständlich auch eine richtige Literaturliste. Okay. In der ersten Studie wird es darum gehen, wie sich die Covid-19-Pandemie auf britische Bibliotheken ausgewirkt hat. In der zweiten geht es dann darum, wie männlich oder weiblich der Bereich Bibliothekstechnologie ist, was selbstverständlich auch deshalb interessant ist, weil das Bibliothekswesen heutzutage weiblich geprägt ist. Im Interlude die neue Ausgabe der Libreas und das neue Format der Resi. Sektion 1. Die erste Studie ist eine derer, die sich mit der Covid-19-Pandemie befasst. Auch wenn aktuell viel von Normalität und Rückkehr die Rede ist, wissen wir selbstverständlich nicht, ob die jetzt vorbei ist oder wieder nochmal hervorkommt. Aber was wir langsam wissen, ist, dass sie 2020 begann. Und das ist jetzt eine Weile her. Man kann also jetzt mit Abstand fragen, was für Unterschiede es damals 2020 zum Beispiel bei der Benutzung von öffentlichen Bibliotheken gab. Ab so Herbst 2020 erschienen Texte von Bibliotheken dazu, wie sie auf den Ausbruch der Pandemie reagiert hatten. Das war damals alles noch sehr beschreibend. Aber vielleicht Mitte 2021 gab es dann auch erste Studien, die mehr fragten, wie Bibliothekarinnen die Situation und Veränderungen erlebt hatten. Das war schon mal Thema hier in diesem Podcast. Jetzt, 2022, erscheinen auch immer mehr systematischere Studien, die zum Beispiel untersuchen, welche Themen sich in den bibliothekarischen Texten von 2020 und 2021 fanden und welche Veränderungen sich tatsächlich ergeben haben. Und selbstverständlich die ganze Pandemie über. Immer wieder, wenn die Zahlen etwas nachließen, gab es auch meinungsstarke Einzelpersonen, die dann gleich behaupteten, dass die Pandemie jetzt vorbei sei und dass sie sagen könnten, welche Auswirkungen das aufs Bibliothekswesen gehabt haben wird. Aber den Virus hat es bekanntlich nie interessiert, der hat sich einfach weiter verbreitet und diese ganzen Meinungstexte schnell Makulatur werden lassen. Es wäre interessant zu wissen, ob daraus jetzt jemand etwas gelernt hat. Aber die Studie, die ich hier vorstellen möchte, gehört nicht zu den Meinungstexten, sondern zu den systematischeren Studien. Sie hat drei Autorinnen. David McMemony, Elaine Robertson und Ian Roofton. Titel ist The Impact of COVID-19 Lockdowns on Public Libraries in the UK, Findings from a National Study. Und erschienen ist sie als einer der latest Articles in der Public Library Quarterly. Worum es geht, steht im Titel. Welchen Einfluss hatten die Lockdowns 2020 auf die öffentlichen Bibliotheken in Großbritannien? Methodisch ist das eine Auswertung von Bibliotheksstatistiken. Allerdings, ich weiß nicht, scheint es diese Daten nicht einfach frei verfügbar zu geben. Zumindest erhoben die AutorInnen die Daten mittels Anfragen nach dem Freedom of Information Act, die sie an die jeweiligen Gemeinden stellten. Es gab von insgesamt 201 Gemeinden Antworten, von 7 nicht. Keine 100%, aber doch recht nah. Aber gleichzeitig offenbar tatsächlich keine zugängliche freie Bibliothekstatistik, wie wir sie aus Deutschland oder der Schweiz kennen. Okay, schauen wir uns die Ergebnisse an. Zudem muss man sagen, dass es immer um Daten zwischen den Jahren 2018 bis Anfang 2021 ging. Außerdem sind die Daten auch etwas verschoben, weil die Autorinnen das Jahr immer im Frühling anfangen ließ mit dem Financial Year, also zum Beispiel Frühling 2018 bis Frühling 2019. Das ist ein bisschen verwirrend, aber damit müssen wir wohl leben. An sich hat der Text an mehreren Stellen etwas verwirrende Angaben, aber die Tendenzen sind erkennbar. Also, die Anzahl der aktiven NutzerInnen, also derjenigen, welche im zurückliegenden Jahr mindestens einmal die Bibliothek genutzt hatten, sank mit der Pandemie massiv. Frühling 2020 bis Frühling 2021 waren es landesweit rund 5,2 Millionen aktive NutzerInnen. Im Jahr vorher noch rund 12,2. Und auch die Zahl war schon etwas kleiner als im, in Anführungsstrichen, normalen Frühling 2018 bis Frühling 2019, wo es 12,7 Millionen waren. Was sich an den Daten auch zeigt, ist ein massiver Rückgang der Ausleihen von physischen Medien. Die AutorInnen geben die Zahlen zweimal an. Einmal als Rückgang zwischen 2018 und 2019 zu 2020-2021 und nochmal als Rückgang zwischen 2019-2020 und 2020-2021. Uns interessiert das Letztere. Es gab offenbar nur Rückgänge der Ausleihen. Bei den meisten Bibliotheken massiv. Bei 17 zwischen 21% und 96%. Bei 59 zwischen 80% und 90% und bei 54 zwischen 21% und 80%. Hingegen sind die Bibliotheken, bei denen der Rückgang zwischen 0% und 50% in diesem Jahr war, sehr, sehr wenige, genauer 10. Es ist also ein ganz massiver Rückgang. Hingegen entwickelte sich die Nutzung elektronischer Medien in die andere Richtung. Hier geben die AutorInnen nur die Werte zwischen 2018-19 und 2020-21 an. Fast alle Bibliotheken sahen einen Anstieg, außer 9, die einen Rückgang sahen. 25 Bibliotheken konnten einen Anstieg von 0 bis 100% der elektronischen Ausleihen feststellen, 82 einen von 101 bis 200% und 24 Bibliotheken einen von 201 bis 300%. Das sind dann die meisten Bibliotheken, aber 5 sahen zum Beispiel noch mehr als 700%ige Steigerung. Allerdings, wenn man diese Angaben zusammennimmt, zeigt sich auch, dass der Anstieg an genutzten elektronischen Medien den Rückgang der Ausleihe an physischen Medien nicht im geringsten aufgefangen hat. Es gibt im Text eine Tabelle, wo für einige Bibliotheken gezeigt wird, dass die Ausleihe gesamt 2020-21 weniger als 20% der physischen Ausleihen darstellte. Für den ganzen Datensatz geben die AutorInnen an, dass 2018-19 etwas mehr als 165 Millionen Ausleihen getätigt wurden und 2020-21 rund 47 Millionen, also rund 120 Millionen Ausleihen weniger. Der Anstieg der Nutzung elektronischer Medien wurde erkauft mit massiv höheren Kosten. Oder anders gesagt, Bibliotheken lizenzierten mehr Medien und mussten damit auch mehr Geld für Lizenzen aufwenden. Hier gibt es wieder eine etwas verwirrende Darstellung im Text, weil hier zum Teil in anderen Kategorien berichtet wird, nämlich in jeweils 50% Schritten. Egal. Grundsätzlich gab es Anstiege, außer in 18 Bibliotheken, die weniger zahlten. Aber die meisten Bibliotheken zahlten bis zu 250% mehr für die Lizenzen. Okay. Wie gesagt, das ging auch fast überall mit mehr Nutzung einher. Wenn man das aber zusammenrechnet, haben 42 Bibliotheken pro Nutzung elektronischer Medien mehr bezahlt, eine zahlte ungefähr gleich viel und 103 weniger. Was die AutorInnen noch machten und was ich am interessantesten an der ganzen Studie fand, war zu schauen, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen der Nutzung elektronischer Medien vor der Pandemie und während ihr. Und hier zeigt sich, dass es den sehr wohl gibt. In Bibliotheken, in denen vorher viele elektronische Medien genutzt wurden, stieg die Nutzung 2020-2021 auch mehr an als in anderen Bibliotheken. Es gibt eine statistisch nachweisbare Korrelation. Zusammengefasst. Zumindest für Großbritannien zeigte sich jetzt, dass die Pandemie, zumindest 2020-2021, einen massiven Einfluss auf öffentliche Bibliotheken hatte. Die aktive Nutzung ging massiv zurück, die Ausleihe an physischen Medien auch. Die Nutzung elektronischer Medien stieg zwar ebenso massiv an, aber sie konnte den Rückgang bei der Ausleihe physischer Medien bei weitem nicht auffangen. Zudem stieg sie vor allem dort viel, wo sie vorher schon sehr hoch war. Es gab also, anders gesagt, keine Ersetzung von physischen Medien durch elektronische. Vielmehr scheint das einigermaßen unabhängig gewesen zu sein. Es scheint zumindest, als hätten während der Pandemie vor allem die Leute, die eh schon elektronische Medien nutzen, die auch mehr benutzt. Und nicht, als hätten Leute die physischen Medien durch E-Books ersetzt. Mediennutzungspräferenzen ändern sich offenbar langsam. Daran ändert auch eine Pandemie nichts. Eine naheliegende Frage ist jetzt, ob das im Dachraum auch gilt. War der Rückgang auch so massiv? Oder wirkte sich die Krise des britischen Bibliothekswesens, die jetzt schon einige Jahre anhält, nochmal extra aus? Ich habe versucht, das rauszufinden, indem ich die Bibliotheksstatistiken aus Deutschland und der Schweiz mit R bearbeitet habe. Nicht perfekt, ich bin kein Statistiker. Aber soweit ich es konnte, habe ich versucht, die Fragen aus dem britischen Text auch an diesen Daten nachzuvollziehen. Das soll eine eigene Publikation werden, insoweit möchte ich hier nicht die einzelnen Werte referieren. Aber kurz gesagt. Die Pandemie hat sich in den Zahlen der Bibliothekstatistiken auch gezeigt, allerdings nicht halb so massiv wie in Großbritannien. Die Zahl der Besuche ist in den beiden Ländern massiv zurückgegangen. Aber ansonsten scheinen die Bibliotheken recht gut, zumindest durch das erste Jahr der Pandemie, gekommen zu sein. Es gibt immer Ausnahmen, sowohl zum Positiven als auch zum Negativen. Aber grundsätzlich hielt sich der Rückgang an Ausleihen in Grenzen, verglichen mit Großbritannien. Die Frage, ob die Ausleihe elektronischer Medien den Rückgang der Ausleihe physischer Medien aufgefangen hat, stellt sich für viele Bibliotheken gar nicht wirklich. Der Rückgang in physischen Ausleihen ist oft 10-20% gewesen. Aber in vielen Bibliotheken, sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz, gab es sogar einen Anstieg der physischen Ausleihen 2020 im Vergleich zu 2019. Leider sind die Zahlen zu den elektronischen Medien für allgemein öffentliche Bibliotheken in der Schweiz erst ab 2020 verfügbar. Insoweit sind einige Fragen aus dem britischen Text für dieses Land gar nicht zu beantworten. Aber wenn man die Zahlen vergleichen kann, dann sind die deutschen Bibliotheken im Vergleich zu den britischen sehr gut durch das erste Jahr der Pandemie gekommen. Und die schweizerischen sogar noch besser. Hier ging es zum Teil aufwärts, beispielsweise bei der Zahl der aktiven NutzerInnen. In Österreich publiziert der Büchereiverband leider nicht direkt die Zahlen der Büchereistatistik. Dafür aber umfangreiche Zusammenfassungen, sowohl in der Zeitschrift Büchereiperspektiven als auch auf der Homepage des Verbandes. Dort, in der Zusammenfassung, zeigt sich das gleiche Bild. Es gab 2020 Rückgänge, aber in Maßen. Dafür, dass Pandemie war, eigentlich recht wenig. Der größte Rückgang in österreichischen Büchereien war der der Besuche, nämlich um 31,7%. Alle anderen Rückgänge bei der Ausleihe zum Beispiel bewegen sich unter 10%. Für Liechtenstein scheint es keine Bibliothekstatistik zu geben. Es scheint aber zusammengefasst, als wären die öffentlichen Bibliotheken im Dachraum recht gut etabliert und genutzt. Das ist vielleicht nicht das, was Bibliotheken von sich selber denken, aber ich lasse das mal so stehen. Interessant wäre jetzt verständlich auch noch weiterzuschauen in noch mehr Länder. Das Problem dabei ist, dass offenbar in jedem Land die Bibliotheksstatistiken unterschiedlich gehandhabt werden, manchmal auch gar nicht, und dann auch noch selbstverständlich in jeweils einer Landessprache. Es wäre also eine Aufgabe für viele, so einen Vergleich zusammenzustellen und nicht für eine Person. Interlude. Die Revue Electronique Suisse des Sciences et de l'Information, die RSI, herausgegeben von den Kolleginnen aus der Informationswissenschaft an der HEG Genève, hat ihr Format gewechselt. Seit 2005 erschienen sie als Blogposts in einem WordPress-Blog. Das mag heute vielleicht komisch erscheinen, aber 2005 war das sehr innovativ. Beim Blick in das Archiv merkt man aber auch, dass die Zeitschrift mal mit mehr Elan gestartet wurde. Damals waren es 2 Ausgaben pro Jahr, die herausgegeben wurden, nicht wie jetzt eine. In den früheren Nummern wurde auch in anderen schweizerischen Landessprachen veröffentlicht. Wenn auch offenbar nie in Rätoromanisch, was mich als Quasi-Bündner selbstverständlich etwas ärgert. Der Fokus war damals auch mehr auf die ganze Schweiz ausgerichtet. Heute ist die Zeitschrift eher die Hauszeitschrift der HEG, halt der Fachhochschule, mit bibliothekarischem Ausbildungsgang in der Romandie. Es sind vor allem Texte aus der Lehr- und Forschungspraxis oder aus dem direkten Umfeld der Hochschule. Auch eher praxisorientiert und weniger wissenschaftlich. Aber das ist ja auch okay. Zeitschriften finden ihren Fokus mit der Zeit und verändern den auch. Jetzt, deswegen die Erwähnung, gibt es bei der RSI wieder Veränderungen. Die Zeitschrift ist auf das Open Journal System umgezogen und wird jetzt offiziell an der Bibliothek der Universität de Genève gehostet. Anschauen kann man sich das selber auf www.resi.ch. Und die neue Libreas ist erschienen. Ausgabe 41, Thema Big Scientific Data. Im Schwerpunkt finden sich Berichte aus der Praxis des Umgangs mit diesem Scientific Data. Einmal vom Open Access Monitor Deutschland und einmal vom Data Analyst Team für wissenschaftliche Information der SUB Göttingen. Zudem diskutiert Anne Christensen, was bibliothekarische Discovery-Systeme eigentlich könnten. Alles interessant. Aber zugegeben, am meisten freue ich mich, einen weiteren Baustein zu meinem persönlichen Forschungsprogramm zu der Frage, wie Neues in die Bibliothek kommt, in der Libreas veröffentlicht zu haben. Anhand des französischen Minitel und des deutschen Bildschirmtextes BTX sowie der Reaktion von Bibliotheken auf diese beiden schaue ich, ob es praktisch Strukturen gibt, wie sich Bibliotheken mit jeweils neuen Technologien beschäftigen. Ich will den Inhalt dieses Artikels nicht vorne wegnehmen, aber mir scheint langsam, dass es tatsächlich einen gewissen Ablauf gibt, der sich wiederholt. Bibliotheken scheinen relativ schnell damit zu sein, sich mit neuen Technologien zu befassen und dann auch innerhalb von 5-10 Jahren Entscheidungen über diese zu treffen. Entweder die Technologien eignen sich nicht für den Einsatz in Bibliotheken, dann verschwinden sie wieder, ohne dass groß Worte über sie verloren werden. Oder aber, und das ist etwas, was ich denke, dass ich in diesem Text neu hinzufüge, die Technologien taugen für den Einsatz. Auch dann verschwinden sie aus der Literatur und werden so schnell, so normal im Bibliotheksalltag, dass kaum mehr über sie geredet wird. Sie sind dann halt da und es scheint leicht, als wären sie schon immer da gewesen. Während der Recherche habe ich dafür das schöne französische Wort der Banalisation kennengelernt, das mir dieses Verschwinden im Alltag ganz gut zu beschreiben scheint. Sektion 2. Weiter zur zweiten Studie in diesem Podcast. Was ich, vorneweg als Exkurs, schon mal sehr gut finde und gerne öfter sehen würde. Diese Studie baut auf einer früheren Studie auf. Jene wurde damals 2009 veröffentlicht, die Studie jetzt 2022. Es werden die gleichen Fragen gestellt und die gleichen Methoden angewandt. Also lassen sich die Daten auch gut vergleichen. Ich weiß es ja selber. Eine der spaßigsten Sachen an der Forschung ist es, neue Forschungsfragen zu finden, neue Studien aufzusetzen, jeweils mit neuen Methoden. Das ist oft der kreativste Teil. Aber die Forschung, in unserem Fall die zu Bibliotheken, würde massiv davon profitieren, wenn mehr reproduziert würde, was schon mal gemacht wurde. Man kann dann immer noch Fragen, Punkte, Analysen und so weiter ergänzen. Aber Reproduktionen, wie in dieser Studie, helfen auch, mehr Veränderungen festzustellen, als immer wieder neu mit neuen Fragen anzufangen. Das vielleicht auch als Tipp an diejenigen HörerInnen, die sich Gedanken darum machen, was sie forschen sollten. Beispielsweise, weil irgendwann im Studium oder anderen Ausbildungsgängen eine Abschlussarbeit ansteht. Oder, weil man gerne forschen würde, aber nicht so recht weiß, wo anfangen. Man kann immer Arbeiten, die schon mal durchgeführt wurden, reproduzieren, solange diese gut dokumentiert sind. Gerade dann, wenn man diese Phase des Forschungsfragen suchen und dann die richtigen Methoden finden, nicht so spaßig findet, wie zum Beispiel ich, wäre das fast eine Win-Win-Situation. Viele dieser Entscheidungen sind dann schon getroffen, wenn man eine ältere Studie reproduziert. Man muss sich darum keine Gedanken mehr machen. Und gleichzeitig profitiert die Forschung und dann auch das Bibliothekswesen davon. Okay. Exkurs Ende. Gehen wir direkt zur Studie. Ich rede von Women's Voices in Library Technology Explored through Thematic Analysis in Library Publications von Sharon Whitfield, veröffentlicht im Journal of Library Administration. Und wieder einmal, wie es hier im Podcast langsam Tradition ist, ein Latest Article, also noch ohne Heft und Seitennummer. Worum geht es? Das Bibliothekswesen ist heutzutage grundsätzlich eine weiblich geprägte Profession. Aber in bestimmten Bereichen ist es männlich geprägt. Das ist jetzt eine allgemeine Aussage, die viel voraussetzt. Beispielsweise selbstverständlich ist die Einteilung nur in männlich oder weiblich falsch. Gleichzeitig geht es nicht darum, welche Menschen in einem Beruf arbeiten, sondern dass Berufe in der Gesellschaft geschlechtlich kodiert und unterschiedlich gewertet werden. Alles richtig. Aber setzen wir das einmal als bekannt voraus. Dann bleibt der Fakt, dass Bereiche, die mit Informationen und anderer Technologie zu tun haben, seit einigen Jahrzehnten als in Anführungsstrichen männlich gelten, während unter anderem das Bibliothekswesen als weiblich gilt. Und gleichzeitig Technik, Informationstechnik, eine immer größere Bedeutung in der Bibliothekspraxis spielt. Das wirft selbstverständlich Fragen auf. Ist die Technik in Bibliotheken eine Domäne, die anders funktioniert als andere Teile des Bibliothekswesens? Welche Bedeutung, welche Macht über die Entwicklung von Bibliotheken hat der Bereich Technik? Was genau ist überhaupt der Bereich Bibliothekstechnik, wenn immer mehr Arbeit von immer mehr KollegInnen in allen Bibliotheken, vor allem am Rechner, gemacht wird? Alles wichtig. Die Studie von Whitfield hat das alles im Hintergrund, aber sie fokussiert darauf, wer über Bibliothekstechnologie publiziert. Genauer, wie viele Männer und wie viele Frauen publizieren über Bibliothekstechnologie. Wer publiziert, so die Überlegung hinter der Frage, trägt einerseits mit, was im jeweiligen Feld diskutiert, beobachtet, als relevant angesehen wird. Andererseits sind die, die publizieren, auch oft schon etabliert im Feld. Sie sind die, die wissen, worüber sie schreiben und die, die oft das Wissen, über das sie schreiben, erst während ihrer Arbeit erworben haben. Wer über was publiziert, sollte uns also auch etwas darüber sagen, wie das Feld Bibliothekstechnologie an sich aufgestellt ist. Das alles ist, wie ich erwähnt habe, alles schon mal gemacht worden. 2009 publizierte Melissa Lamont in der Information Technology and Libraries ihre Studie Gender Technologies and Libraries, in der sie diese Fragen anhand der Artikel, die 2006 und 2007 in 5 Zeitschriften mit dem Schwerpunkt Bibliothekstechnologie erschienen waren, auswertete. Beschränkt wurde dies aufgrund der Menge jeweils auf die ersten AutorInnen eines Artikels. Whitfield macht jetzt das Gleiche für Publikationen der Jahre 2018 bis 2020. Der kleine Unterschied war, dass einige der 5 Zeitschriften in der Originalstudie jetzt anders heißen und dass eines, das D-Lib Magazine, 2017 sein Erscheinen eingestellt hat. Whitfield ersetzte dieses durch das Journal Code for Lib. Whitfield und auch schon Lemon 2009 waren sich bewusst, dass Geschlecht keine eindeutige, feste Kategorie ist. Weder für alle Individuen noch für die Gesellschaft. Die Geschlechtsidentität von Menschen ist nicht immer eindeutig und wandelt sich. Die Bedeutung von Geschlecht in Bezug auf die Gesellschaft, also zum Beispiel was als weiblich gilt, was als männlich, ist auch ständig im Fluss. Die Geschichte des Bibliothekswesens ist ja da ein gutes Beispiel für. Und die gesellschaftliche Perspektive versuchen sie ja mit ihrer Forschung einzufangen. Und die individuelle, indem sie versuchten zu klären, wie die AutorInnen sich selber präsentierten oder verstehen. Dazu wurden nicht jeweils nur einfach die Namen, die in den Publikationen verwendet wurden, sondern weitere Repräsentationen auf Homepage und Social Media und so weiter angeschaut. Oder, wenn das nicht reichte, wurden die AutorInnen auch direkt angeschrieben und gefragt. AutorInnen, die in ihren Twitter-Bios oder so ihre bevorzugten Pronomen angeben, helfen solchen Studien dann auch, indem die Arbeit weniger wird. Whitfield ist auch für eine Auswertung offen gewesen, die über die Binarität weiblich-männlich hinausgeht. Aber im ganzen Datensatz fanden sich gerade mal 3 gender-neutral AutorInnen. Aber in solche Fragen kommt man, wenn man erstmal anfängt, über geschlechtliche Kategorien nachzudenken. Okay, gehen wir zu den Ergebnissen. Wie ist die Verteilung? Und hat sie sich verändert? Whitfield gibt es jeweils für die 4 von ihr untersuchten Zeitschriften an. In der Code for Lib waren 2018 bis 2020 rund 58% der ErstautorInnen Männer, 38% Frauen und 3% Gender Neutral. Im Information Technology and Libraries Journal waren es rund 38% Männer, 60% Frauen und 1,5% Gender Neutral, was genau ein Text war. In der Library High Tech sind die Zahlen 58% Männer, 51,5% Frauen und 0% Gender Neutral. Und im Journal of the Association of Information Science and Technologies, also der JASIST, waren es 64% Männer, 36% Frauen und 0% Gender Neutral. Es ist also nicht so, dass nur Männer für diese Zeitschriften schreiben. Vielmehr gibt es mit der Information Technology and Libraries Journal und der Library High Tech 2 Zeitschriften, in der mehr Frauen als Männer oder Gender Neutral Personen ErstautorInnen waren. Das Bild wird etwas schwieriger, wenn man bedenkt, dass das Bibliothekswesen heute vor allem eine weiblich geprägte Profession ist. Die vielen Männer, die über Bibliothekstechnologie schreiben, sind also immer noch viel mehr, als man erwarten würde. Und es wird auch schwieriger, wenn man sich anschaut, über welche Themen die Artikel sind, die jeweils von Frauen oder Männern als ErstautorInnen publiziert werden. Nummer 1 ist bei beiden Gruppen die Bibliometrie. Aber ansonsten, bei den weiteren Themen, gibt es erstaunlich klare Unterschiede. Frauen waren vor allem ErstautorInnen für Themen, die serviceorientiert sind oder direkt das Verhalten von NutzerInnen thematisieren. Männer fanden sich eher bei Themen, die direkt technisch waren oder sich mit Programmierung befassten. Diese Trennung war nicht ganz ungebrochen, aber in der Tendenz eindeutig. Zudem schrieben Frauen zu bestimmten Themen gar nicht, vor allem zu technischen. Big Data, Machine Learning oder auch Standards, das waren quasi in Anführungsstrichen männliche Themen. Insoweit scheinen sich auch in der Bibliothekstechnologie gesellschaftliche Vorstellungen von Technik als männlich auf der einen Seite und Service auch mit Technik auf der anderen Seite als weiblich zu reproduzieren. Auch werden offenbar gerade die Themen, die als nächste Innovationsbereiche gelten, von Männern bestimmt. Warum das so ist und wie das zu ändern wäre, das kann man mit der Methodik, die Whitfield verwendete, selbstverständlich nicht klären. Gleichzeitig gibt es Bewegung. Wie gesagt, wurde die Studie 2009 schon einmal durchgeführt und 3 der Zeitschriften, die 2009 untersucht wurden, waren auch 2022 noch aktiv. Die Zahlen konnten verglichen werden. In all diesen 3 Zeitschriften schrieben, in Prozent gerechnet, 2022 mehr Frauen als ErstautorInnen, als es noch 2009 der Fall war. Auch die Gesamtzahlen zeigen dies. In der Studie 2009 waren es 34% Frauen, 2022 waren es 42%. Eine Steigerung. Allerdings eine, wie Whitfield vermerkt, recht langsame. Kann man hieraus etwas für die Bibliothekspraxis im Dachraum lernen? Ich gebe zu, diesmal ist es schwierig, einen direkten Link zu finden. Ich finde sie vor allem ein gutes Beispiel dafür, wie durch ein systematisches Vorgehen Disparitäten sichtbar werden. Gefühlt hätte man jetzt vielleicht gesagt, dass immer noch wenig Frauen über Bibliothekstechnologie schreiben, aber nicht niemand. Die Analyse zeigt jetzt, dass das tatsächlich der Fall ist. Bibliothekstechnologie ist ein männlich geprägter Bereich in einer feminisierten Profession. Erstaunlich fand ich, wie klar sich aber selbst hier zeigt, wie gesellschaftliche Vorstellungen von Männern als in Anführungszeichen Machern und Frauen als auch in Anführungszeichen an sozialen Fragen interessiert, sich auch hier widerspiegeln. Man kann und sollte das als Ansporn nehmen, das auch für den Dachraum und für andere Unterfelder des Bibliothekswesens zu überprüfen. Und damit beende ich die Ausgabe 13 des Podcasts aus der Bibliothekswissenschaft. Ich hoffe, Sie interessieren sich auch für die nächsten Ausgaben. Bis dahin, schönen Sommer und stay biden.